Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit im November 15 Menschen beim Einsturz eines Bahnhofsdachs im serbischen Novi Sad ums Leben gekommen sind, wird in Serbien täglich gegen das autokratische Regime von Präsident Aleksandar Vučić demonstriert. Am Dienstag folgte scheinbar ein erster Erfolg. Ministerpräsident Miloš Vučević musste zurücktreten. Wir sprechen heute darüber, wie Vučić und seine Fortschrittspartei den serbischen Staat in den letzten Jahren komplett unterhöhlt haben und warum selbst die Europäische Union dabei beide Augen zudrückt. Und wir fragen, was die aktuellen Proteste tatsächlich bewegen können. Adelheid Wölfel, du bist Standard-Korrespondentin für Südosteuropa und befindest dich aktuell in Belgrad. Dort protestieren seit Wochen, seit Monaten eigentlich schon die Menschen gegen die serbische Regierung. Sie gehen auf die Straße auch heute wieder. Was ist denn dort los?
Ja, also die Proteste haben sich seit Anfang November verstärkt und werden immer eigentlich noch mehr. Es gibt einerseits jeden Tag eine Viertelstunde Gedenken an die Opfer des Einsturzes des Bahnhofsdachs in Novi Sad. Das war am 1. November, das war um 11.52 Uhr. Und da wurden 15 Menschen von diesem einstürzenden Dach erschlagen und viele verletzt. Und deswegen protestieren die Menschen jeden Tag in vielen Städten in Serbien diese 15 Minuten und sie machen das schweigend. Sie blockieren den Verkehr, stellen sich einfach hin und schweigen. Und das hat eine ganz große Wirkmacht, dieses Schweigen. Und die Leute steigen auch aus den Autos aus und stellen sich daneben und schweigen mit. Und dieser stille Protest wurde immer mehr. Die Menschen haben einfach Sorge und Angst, dass sowas wieder passieren könnte, dass so ein Dach wieder einstürzen könnte. Heute haben sie einen ganz innovativen Protest gemacht. Heute marschieren 400, 500 Studenten aus Belgrad, aus 40 Fakultäten, nach Novi Sad. Die Stadt ist 80 Kilometer weit entfernt. Man muss sich vorstellen, die müssen jetzt 2 Tage lang dorthin marschieren, jeweils 40 Kilometer. Sie haben Zelte mitgenommen, übernachten irgendwo und treffen sich dann morgen mit den Studierenden aus Novi Sad, um gemeinsam zu protestieren.
Das klingt extrem kraftvoll. Schauen wir uns das größer an. Also du hast schon gesagt, der Auslöser war der Einsturz dieses Bahnhofsdaches, aber die Menschen protestieren deshalb gegen die Regierung. Fangen wir vielleicht so an, wie wird denn Serbien derzeit überhaupt regiert?
Also Serbien ist mittlerweile ein autokratisch regierter Staat geworden. In den letzten 12 Jahren ist es eben ein Regime, wo alle Fäden in der Hand des Staatspräsidenten Aleksandar Vučić zusammenlaufen und seiner Partei. Und diese Partei, die hat alle Institutionen unterhöhlt und die Unabhängigkeit wichtiger Institutionen wie etwa der Justiz, der freien Medien, des Parlaments und anderer staatlicher Institutionen unterlaufen, indem die Partei vorgibt, was zu tun ist und nur die Parteiinteressen verfolgt werden und nicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Und das hat zur Folge, dass dieser Parteiapparat sozusagen auch die Leute, die dort arbeiten, in den Ministerien kontrolliert. Wer nicht das tut, was die Partei will, bekommt Schwierigkeiten. Also zuletzt war das zum Beispiel so, dass Vučić auch Gegenveranstaltungen oder seine Partei Gegenveranstaltungen zu diesen Demonstrationen von den Studierenden organisiert hat. Und da müssen die Leute, die im öffentlichen Dienst sind, müssen dort mitfahren. Wenn sie nicht mitfahren, dann verlieren sie ihre Jobs. Sie werden zum Teil auch gekauft. Die Wahlen sind in Serbien auch nicht mehr frei und fair, sondern werden manipuliert, weil dadurch, dass die Partei den Zugriff auf alle Institutionen hat und so mächtig geworden ist und so übermächtig und alles kontrolliert, haben die natürlich auch alle staatlichen Ressourcen, um ja Werbung zu machen, Propaganda zu machen. Und sie drohen den Leuten, wenn sie nicht für die Partei wählen, dass sie ihre Jobs verlieren. Oder sie sichern ihnen zu, dass sie gute Jobs bekommen. Also es geht da auch um eine Art von Erpressung. Und weil die Demokratie in Serbien und vor allem auch die Gewaltenteilung, also die Kontrolle der Regierung unterhöhlt wurde, ist eben die Rolle auch des Staatspräsidenten nicht mehr die, die eigentlich in der Verfassung vorgesehen ist, sondern Vučić regiert durch. Also obwohl er eigentlich nicht Teil der Regierung ist, weil er ja Staatspräsident ist, sagt er, was los ist und sagt er, was zu passieren hat. Und die anderen spielen alle eine relativ unwichtige Rolle, so wie auch zum Beispiel der Premierminister, der jetzt zurückgetreten ist. Deswegen ist das auch eigentlich nicht bedeutsam, weil durch den Rücktritt von einigen Ministern ändert sich hier noch gar nichts. Der Premierminister hat sowieso nichts zu sagen. Das letzte Wort liegt bei Vučić.
Der Premierminister, den du schon angesprochen hast, Miloš Vučević, ist der aber auf Linie quasi mit Präsident Vučić?
Alle sind auf Linie. Man hat gar keine Chance, hier irgendwas zu werden in der Regierung oder irgendeinen Posten zu bekommen, wenn man nicht auf Linie ist. Und auf Linie zu sein, bedeutet einfach wirklich totale Hörigkeit gegenüber der Partei. Also es ist nicht möglich, hier sozusagen eine andere Auffassung zu vertreten, sonst wird man sofort bestraft. Und ich meine, es gibt aber auch viele Leute, die profitieren. Also diese Leute in dieser Clique rund um ihn herum, die haben extrem profitiert durch diese Unterstützung der Partei. Und das ist vielleicht auch das Verführerische für viele, warum sie dabei mitmachen. Auf der anderen Seite, also die, die nicht mitmachen, die haben wenig Chancen, Jobs zu bekommen. Und die werden zum Teil ja auch schwer verfolgt. Also die Opposition ist unter permanentem Druck. Die werden diffamiert. Es gibt in Serbien schon seit vielen Jahren diese Regierungsmedien, die überhaupt nicht die Rolle von Medien, also keine kontrollierende Rolle übernehmen, sondern die sind einfach nur Propagandamedien. Das sind Fernsehsender, aber auch Printmedien. Und die machen nichts anderes, als die Gegner zu diffamieren und den Vučić und sein Regime zu lobpreisen. Es geht so weit, dass viele, die protestieren und die Angehörigen von diesen Studierenden vom Geheimdienstlern in den letzten Wochen und Monaten besucht werden, befragt werden von diesen Geheimdienstlern. Viele werden verprügelt. Dazu setzt das Regime auch schon seit vielen Jahren Hooligans ein. Das sind so Schlägertrupps, die werden gegen die Studierenden geschickt. Es gibt viele Verletzte. Also vor 3 Tagen war das auch so, dass in der Nacht die Studierenden Plakate geklebt haben in Novi Sad und dann sind 2 Leute aus dem Büro der Fortschrittspartei, das ist die regierende Partei, hinausgekommen und haben diese Studierenden verprügelt. Einer jungen Frau wurde sogar der Kiefer ausgerenkt und sie musste ins Spital. Und sowas kommt die ganze Zeit vor in den letzten Wochen. Und was auch ganz schlimm ist, ist, dass immer wieder Autofahrer in die Demonstranten hineinfahren und diese Menschen verletzen. Also es ist eine extreme Gewalt, die da gegenüber jenen ausgeübt wird, die nicht mitspielen wollen.
Du hast eingangs schon gesagt, Ausschlag für die aktuellen Proteste war nun der Einsturz dieses Bahnhofsdaches, weil die Menschen die Regierung dafür verantwortlich machen. Wie hängt denn das zusammen?
Also viele von den Leuten denken, dass Korruption im Spiel war. Also auf jeden Fall geht es um eine ganz grobe Verletzung der Sorgfaltspflicht. Also das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Bauten sollte ja auch, das sind ja öffentliche Gebäude, ein Bahnhof ist ja ein öffentliches Gebäude, das natürlich überwachen und muss dafür garantieren, dass da nicht irgendwie jederzeit irgendein Dach runterkommt und die Leute schlagt. Insofern ist das natürlich in Regierungsverantwortung, dass offenbar dass da gepfuscht wurde, und zwar so gepfuscht, dass nicht einmal Minimalstandards eingehalten wurden. Die Regierung hat zudem gelogen. Also zunächst, nachdem das am 1. November passiert ist, hat die Regierung gesagt, dieses Dach, dieses Vordach des Bahnhofsgebäudes in Novi Sad sei gar nicht im Rahmen dieser gesamten Renovierungsarbeiten renoviert worden. Und später hat man dann aber herausgefunden, ziemlich schnell, dass das nicht der Fall war, dass natürlich auch dieses Dach renoviert wurde. Das gesamte Projekt umfasst die Renovierung oder den Wiederaufbau der Eisenbahnstrecke zwischen Budapest und Belgrad. Und das ist ein riesen Projekt, das die chinesische Regierung im Rahmen dieser neuen Seidenstraße, wo China halt aus strategischen Gründen, aus wirtschaftlich-geopolitischen Gründen einen Zugang zu Europa haben möchte und da ist Serbien ein Schlüsselland, der hat China eben in dieses Projekt massiv investiert und sucht auch zum Beispiel die Firmen aus, die da arbeiten und so weiter. Aber trotzdem spielt natürlich die serbische Regierung, die ja in enger Kooperation mit China dieses Projekt macht, übt natürlich die Funktion so quasi der Auftragnehmer und die müssen das natürlich auch kontrollieren und da gibt es natürlich auch Bauinspektionen, aber ganz offensichtlich ist da ganz viel schiefgelaufen. Die Leute haben nicht nur Angst, dass jederzeit irgendwo irgendwas zusammenbrechen kann und wieder Menschen einfach sterben, weil da Projekte gemacht werden, die nicht sachgemäß gemacht werden. Die Leute haben auch das Gefühl, dass sie jederzeit betrogen werden können von der Regierung, weil sie gelogen hat. Also sie haben das Gefühl, diese Regierung, dieses Regime, muss man ja eher sagen, verkauft sie für blöd. Und die sind so sauer und so wütend, weil sie nicht blöd sind. Und sie sind sauer auf die Arroganz, mit der sie behandelt werden, auf diese ständigen Manipulationsversuche, diese ständigen Ablenkungsmanöver, wie das ja jetzt auch wieder war. Also zunächst musste ja der Bautenminister zurücktreten, das war schon vor ein paar Wochen. Dann versuchen die irgendwie anders sozusagen abzulenken und diese Demonstrationen zu beenden. Und erstmals ist es in Serbien so seit vielen Jahren, dass die sagen, nein, wir lassen uns nicht mehr da ruhig stehen, wir lassen uns nicht mehr da einfach irgendwas erzählen, weil unser Leben ist gefährdet. Also es kann uns nicht mehr egal sein. Und deswegen wird das in ganz starken Zusammenhang mit dem jetzigen Regime gebracht.
Mhm. Gibt es denn dafür auch tatsächlich handfeste Beweise, die man vorlegen kann, dass da zum Beispiel Vucic mitgemischt hätte?
Naja, der Staatspräsident Vucic, der ist insofern in einer verantwortungsvollen Position, als er diese gesamten Infrastrukturprojekte, die er macht, das ist ja nicht nur dieser Ausbau der Eisenbahn, das sind Ausbau von Autobahnen und riesige Bauprojekte und so weiter, die verkauft er als politischen Erfolg. Und der Vucic hat, und das weiß man jetzt aus den neuesten Berichten vom Forbes Magazin, dass der total gepusht hat. Der wollte, dass das frühzeitig fertiggestellt wird, diese Eisenbahnstrecke zwischen Budapest und Belgrad, damit er das als politischen Erfolg verkaufen kann. Das tut er auch die ganze Zeit. Er sagt, der tritt immer auf und sagt, ja, und morgen eröffnen wir wieder 5 Kilometer mehr Autobahn oder so. Und das braucht er, um sozusagen seine Macht zu konsolidieren und zu sagen, wie toll er ist und dass ohne ihn gar nichts geht. Deswegen hat er so gepusht und diesen Auftrag zu geben, dass das früher fertiggestellt werden soll, als das eigentlich geplant war und das so einen Druck zu machen, das war wahrscheinlich auch für diese Unternehmer, die da und für die Arbeiter, die an diesem ganzen Projekt beteiligt waren, eine Riesenherausforderung. Das andere ist die Frage, wie weit kann das alles aufgeklärt werden, wer hier welche Verantwortung trägt, weil die Justiz in Serbien nicht unabhängig und nicht frei ist und dauernd politische Wünsche darüber getragen werden und auch erfüllt werden, weil die Leute haben einerseits Angst und auf der anderen Seite sind viele auch korrupt. Ja? Ist die Frage, verlangen die Studierenden und die Bürgerinnen und Bürger dieser Bewegung vor allem auch Aufklärung, Transparenz? Und sie wollen damit eine Rechenschaftspflicht einführen im System, dass das System wieder funktioniert, dass die Institutionen frei sind und sowas in Zukunft verhindert wird. Also es geht auch darum, dass sie wieder das Gefühl haben wollen, das nächste Mal kommt aber dann die Bauaufsicht und sagt, nein, wir machen das langsam und ordentlich und pushen nicht rum.
Können denn die Menschen tatsächlich auch etwas erreichen? Also es wirkt zumindest so, immerhin ist diese Woche ja der Ministerpräsident Miloš Vučević zurückgetreten.
Ja, also ich bin zurückgetreten, der hat das nicht bestimmt, das bestimmt auch der Herr Vučić und ich würde sagen, dass der Herr Vučević ein Bauernopfer ist. Also der Vučić sagt jetzt, er erfüllt sozusagen die Bedingungen der Demonstranten, der Studierenden und der hat den Vučević geopfert, damit die Proteste aufhören. Also es weist eher darauf hin, dass er versucht sozusagen zu zeigen, wie stark er ist und dass es sogar, also wenn er will, kann am nächsten Tag die halbe Regierung ohne irgendwas einfach sagen, die braucht er jetzt nicht mehr. Damit zeigt er eigentlich das Autokratische und Autoritäre an dem Regime. Auf der anderen Seite ist es natürlich insofern als ein Erfolg, als das eine der Forderungen war, dass der Herr Vučević zurücktritt, nämlich nicht, weil der Premierminister ist, das ist ziemlich egal, welcher Premierminister ist. Aber was wichtig ist bei Herrn Vučević, der war Bürgermeister von Novi Sad und zu dem Zeitpunkt Bürgermeister, als diese Bauten gemacht wurden. Das heißt, er trägt eine politische Mitverantwortung, deswegen haben das die Studierenden verlangt, aber es ändert sich nichts dadurch. Trotzdem haben die Leute erstmals seit vielen Jahren, weil die gehen ja hier seit Jahren auf die Straße, es gibt hier immer wieder Massenproteste, das Gefühl, dass sich etwas ändern könnte. die sagen zu mir, die Studierenden haben heute mir gesagt, wir wissen, das ist erst ganz am Anfang, aber wir geben nicht auf. Wir glauben, es kann zu einem Wandel kommen, wenn wir nicht aufgeben. Aber die wissen natürlich auch, dass dieses Regime extrem stark ist, dass diese Partei alles unterhöhlt hat. Und wie das so wirklich sich ändern soll, darauf haben die meisten keine Antwort.
Es klingt für mich jetzt auch so, als würde die Wahrscheinlichkeit, dass eben dieses System verschwindet, dass Präsident Vučić zurücktritt, die ist eher gegen null.
Genau, die ist gegen null. Der sitzt sehr fest im Sattel. Das hat damit zu tun, dass die Opposition so schwach ist. Und das ist in Serbien schon seit sehr langer Zeit so. Also ich meine, es gibt ja so ähnliche Staaten in der Nachbarschaft. In Ungarn ist das ja auch so, dass die dortige Regierungspartei in den Institutionen so stark verankert ist, dass die anderen so benachteiligt sind, strukturell, dass die gar keine Chance haben. Man braucht sich hier nur die Medien anschauen. Also das ist eine einzige Propagandamaschine. Und weil das so ist, ist das so wahnsinnig schwierig für die Opposition. Die haben schon selber auch viele Fehler gemacht. Das ist auch sicher nicht gut gewesen, dass sie sich immer wieder zerstritten haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Wahlen abhalten würde, würde sehr wahrscheinlich die Fortschrittspartei wieder gewinnen. Also die Regierungspartei, weil die anderen auch nicht so viel Vertrauen haben. Das sagen auch viele, dass diese Proteste jetzt so wirkmächtig sind und so überzeugend, weil die Studierenden haben moralische Autorität in diesem Staat. Also es merkt man überall, wenn die zum Beispiel vorbeigehen oder jetzt, wie sie losmarschiert sind, die Leute, die in den Autos vorbei, das war so an einem großen Boulevard in Belgrad, haben alle gehupt, um zu zeigen, wie solidarisch sie mit den Studierenden sind. Und da steht immer, unsere Studenten sind unsere Helden und Heldinnen. Da kommen dann Mütter und Väter und irgendwelche Verwandten und bringen ihnen Essen und bringen ihnen Unterstützung. Also man merkt, wie diese Studierenden sind wirklich im Moment die moralische Autorität im Lande. Die sind viel, viel beliebter als die Opposition. Also insofern denke ich mir, bleibt es zurzeit noch unklar, ob Vučić jetzt überhaupt neue Wahlen machen wird oder ob er einfach neue Leute aus seiner Partei holt, die wieder eine Regierung machen. Man wird das sehen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Proteste so schnell abebben werden.
Das heißt, wie es in Serbien tatsächlich weitergeht, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Da müssen wir jetzt erst einmal noch abwarten.
Ja, wir müssen abwarten. Es hängt auch einiges davon ab, wie die Partner von Serbien, vor allem die westlichen Partner, also sagen wir mal die EU und die USA, reagieren. In den vergangenen Jahren hat das Regime von Vučić ganz, ganz starke Unterstützung gehabt, sowohl von der EU als auch von den USA. Also wenn man sich den hiesigen US-Botschafter anhört, den Christopher Hill, der klingt wie ein Sprachrohr von Vučić. Und ähnliches ist mit der EU, die haben immer wieder, obwohl es hier keine Reformen gab, obwohl es die Demokratie so unterhöhlt wurde, obwohl diese Partei State Capture gemacht hat, obwohl die Nachbarländer bedroht wurden, obwohl es diesen Terroranschlag im Kosovo gab, trotz alledem, die EU und die großen EU-Staaten haben immer nur dieses Regime unterstützt. Und weil das so ist und weil es auch keine Alternative gibt, die von westlichen Akteuren unterstützt wird, sitzt der auch so fest im Sattel. Die sind auch mitverantwortlich, diese internationalen Akteure, dass dieses Regime ja so stark ist und sich so auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger und deren Freiheiten durchsetzt.
Hast du eine Erklärung dafür, warum die EU hier so agiert?
Also man muss da ja natürlich schauen, wer in der EU und welche Interessen es da gibt. Also in den letzten Jahren war es traurigerweise vor allem auch Deutschland, die massiv das serbische Regime unterstützt hat. Und das hat damit zu tun, dass Deutschland Lithium braucht für die Elektroautomobilindustrie. Und dieses Lithium soll in Serbien abgebaut werden. Und da gab es ein Handelsabkommen, ein ganz großes Wirtschaftsabkommen zwischen der deutschen Autoindustrie und Serbien. Und diese Lithiumvorkommen, also wenn man die in Serbien hier abbauen würde, das gingen ja auch Tausende auf die Straße dagegen, weil sie Angst haben, dass die Natur total zerstört wird und vor allem auch das Grundwasser und das Erdreich total kontaminiert wird, wenn das abgebaut wird. Dieses Lithium ist einer der Hauptgründe, warum Deutschland gegenüber diesem Regime so beschwichtigend ist und so unterstützend ist und in keinerlei Kritik hat. Das ist so ähnlich, kann man schon vergleichen, wie das Verhältnis der EU auch zum Kreml war, weil die halt dieses billige Gas wollten. Und deswegen haben sie ja auch den Putin jahrelang, würde ich sagen, also sehr, sehr freundlich behandelt und keinerlei Kritik geübt. Und so ähnlich ist das halt hier in einem viel kleineren Ausmaß. Der andere Grund ist, dass die Amerikaner erreicht haben, seit dem Beginn des Kriegs, des Kremls gegen die Ukraine, dass Serbien Munition liefert. Und das läuft nicht offiziell. Also offiziell sagt Serbien, sie liefern keine Munition, aber tatsächlich liefern die Munition für die Ukraine. Und das ist auch so ein Deal zwischen den USA und Serbien gewesen. Der dritte Grund ist wohl, dass die EU-Staaten, die meisten, die wichtigsten, keine Erweiterung wollen. Und deswegen ist es nun auch egal, ob Serbien jetzt Reformen macht oder sich demokratisiert, weil sie das ja sowieso nicht wollen. Und das machen sie so eine, wie sagen wir so, wir tun so, als würden wir uns erweitern und ihr tut so, als würdet ihr Reformen machen. Und Serbien hat die ganze Zeit irgendwelche neuen Kapitel und Cluster öffnen dürfen und hat ganz, ganz, ganz viel Geld von der EU bekommen, obwohl das überhaupt nicht in Relation zu den tatsächlichen Errungenschaften stand. Also von außen betrachtet ist es schon sehr schwierig zu verstehen, weshalb ein Staat wie Serbien weiter verhandeln darf. Aber zum Beispiel die Türkei, da wurde mit großem Getöse, wurde das auf Eis gelegt. Also wenn man wirklich sozusagen die Performance in den Vordergrund stellen würde als Bedingung für das Verhandeln zu einem möglichen EU-Beitritt, dann hätte man das mit Serbien längst aufs Eis legen müssen.
Also obwohl Serbien offiziell Beitrittskandidat ist zur EU, stehen da offenbar die nationalstaatlichen Interessen jeweils im Vordergrund. Aktuell wird demonstriert, wird protestiert. Heute Morgen findet eben dieser 80 Kilometer Marsch nach Novi Sad statt, wie du eingangs erwähnt hast. Du wirst doch weiterhin für den Standard aus Belgrad berichten. Vielen Dank, Adelheid Wölfel, für diese Einschätzungen heute im Podcast.
Gerne und einen schönen Gruß nach Wien.
Bei uns gibt es jetzt gleich noch drei wichtige Meldungen vom Tag. Wenn Ihnen die Folge jetzt schon gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie Thema des Tages unterstützen, zum Beispiel mit einem Like oder einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Oder wenn Sie generell die kritische Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das schon mit einem kleinen einmaligen Beitrag. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In den USA ist in der Nacht auf Donnerstag über der Hauptstadt Washington ein Passagierflugzeug abgestürzt. Der American Airlines Flieger kam aus Kansas und ist mit einem Militärhubschrauber kollidiert. Beide Maschinen sind in den Fluss Potomac gestürzt. Es wird befürchtet, dass alle 64 Menschen an Bord ums Leben gekommen sind. Bis Donnerstagmittag wurden 18 Leichen geborgen. Laut dem FBI gibt es keine Hinweise auf Terrorismus oder Kriminalität. Der Hubschrauber hat sich laut US-Verteidigungsministerium auf einem Übungsflug befunden. Das Ministerium hat eine Untersuchung angekündigt. Währenddessen hat US-Präsident Donald Trump im Zuge seiner scharfen Migrationspolitik angekündigt, kriminelle MigrantInnen auf dem Militärstützpunkt Guantanamo Bay inhaftieren zu wollen. Trump wies die zuständigen Ministerien an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Zweitens. In Deutschland hat am Mittwoch erstmals die rechtspopulistische AfD bei der Annahme eines Antrags im Bundestag die entscheidenden Stimmen geliefert. Besagter Antrag fordert eine Verschärfung der Migrationspolitik und wurde von der CDU eingebracht. Kritik an CDU-Chef Friedrich Merz gab es deshalb schon im Vorfeld, denn bislang galt in Deutschland quer über die Parteigrenzen eine Zusammenarbeit mit der AfD als ausgeschlossen. Das hatte Merz selbst noch vor wenigen Wochen so gefordert. Für diesen Tabubruch muss er sich nun auch Kritik von Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel gefallen lassen. Wörtlich hält Merkel es für falsch, dass die CDU sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD ermöglicht. Mehr zu dieser Kontroverse in Deutschland hören Sie in einer der letzten Thema des Tages Folgen. Und drittens, Österreichs Kandidat für den diesjährigen Eurovision Song Contest steht fest. Der 23-jährige Johannes Pietsch alias JJ wird im Mai für Österreich zunächst um ein Ticket ins Finale kämpfen. Der Countertenor besuchte in Wien die Opernschule der Wiener Staatsoper und schaffte es 2021 bereits ins Finale der österreichischen Castingshow Starmania. Der Song, mit dem JJ antreten wird, soll im März präsentiert werden. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Und wenn Sie noch einen weiteren Podcast hören möchten, es gibt wieder eine neue Folge Besser Leben. Und diesmal geht es um Kaufsucht. Also wer sich da vielleicht angesprochen fühlt, zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.